Einige Fragen sind bei mir angekommen. Eine möchte ich gleich beantworten, auf die andere komme ich sowieso. Sie sagten gestern, wir sollten Gottes unmittelbares Reden nicht suchen, aber ist uns nicht genau das verheißen, meine Schafe hören meine Stimme. Gottes unmittelbares Reden wäre ein deutlich wahrnehmbares Reden Gottes, sei es als eine Stimme oder sonst irgendetwas. Und das ist meines Erachtens schwierig. Wir hören die Stimme Jesu eindeutig in seinem Wort. Und wenn wir hier die Stimme Jesu hören, ist das kein unmittelbares, sondern ein mittelbares Reden Gottes. Hier hören wir ihn eindeutig. Nachdem Gott zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende der Tage geredet durch den Sohn. Und dieses Wort ist hier aufgeschrieben. Und das ist uns als verbindliches Reden Gottes vorgegeben. Indem Gott durch seinen Geist dieses Wort in mir erweckt und in mir eine Gewissheit wirkt, das sagt Gott mir, redet Gott zu mir und ich höre die Stimme des guten Hirten. Aber es ist hierüber passiert. Nicht? Sondern natürlich, sonst sind es Buchstaben wie alle anderen. Eine Ansammlung von Druckerschwärze. Aber ich lese das und Gott erweckt durch seinen Geist dieses Wort in mir und es wird zu mir, in mir zu einer Anrede Gottes. Aber es geschieht nicht durch eine Stimme, nicht durch was weiß ich. Und jetzt möchte ich noch einmal sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass Gott im Einzelfall in besonderen Situationen auch etwas Besonderes tut. Ich halte es nur für wichtig, dass wir das nicht suchen. Wer Gott in Träumen erleben wird, der wird ihn in Träumen erleben. Aber ob hier Gott zu ihm redet oder seine eigene Fantasie, das ist dann die große Frage. Der Mensch hat ungeheure Möglichkeiten in sich, Religiöses zu erleben. Wenn ich Gott in Visionen begegnen möchte, werde ich Visionen haben. Hundertprozentig. Das kann ich machen. Und deshalb ist es nicht das, was wir zu suchen haben. Denn wenn Gott in einer besonderen Situation zu mir so reden möchte, dann braucht er meine psychische Verfassung nicht dazu. Und das ist der Punkt. Das ist natürlich eine grundsätzliche Lehrentscheidung. Man darf gar nicht sagen, Namen nennen, wer alles schon behauptet hat, wenn ich im Heiligungsstand einen gewissen Stand erreicht habe, brauche ich die Schrift nicht mehr. Da sind gestandene württembergische Väter drunter. Ich sage aber jetzt keine Namen. Nicht? Und da muss ich sagen, nein, das entspricht nicht meinem Verständnis, wie Gott redet. Und da ist dann früher oder später der Willkür Tür und Tor geöffnet, dann höre ich nicht mehr Gott, sondern mich selber. So, wir haben ein großes Programm vor uns, 1. Samuel 19 bis 23. Das ist natürlich bei dieser Davidsgeschichte einfach so, dass es große Textkomplexe sind und das ist klar, hier nur ein paar Auszüge. Ich gehe von Kapitel 17 zurück zu Kapitel 16. Denn da liegt schon eine Frage vor mir. Gott ließ über Saul einen bösen Geist kommen. Wie ist das zu verstehen? Ich dachte, um diese Stelle kann ich mich nicht herummogeln, auch wenn es gar nicht in meinem Programm vorgesehen ist. Diese Frage kommt früher oder später. Damit habe ich gerechnet. Schauen wir uns diese Sache an. Ich habe vorher gesagt, Kapitel 16, 14 bis 23 ist meines Erachtens eine summarische Einleitung zu David, wie er an den Hof kam und ist chronologisch nicht ganz mit 1. Samuel 17 zu verrechnen. Dieser Abschnitt beginnt mit der Feststellung, der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Und so weiter. Sie können das nochmal durchlesen und dann auch mit meiner Auslegung im Verhältnis zu Kapitel 17 sehen, ob das eine Möglichkeit ist. Jetzt geht es um den bösen Geist vom Herrn. Wenn Gottes Geist weicht, und das ist ja hier der Fall, denn nach dem Ende der Davidsberufung ist der Geist des Herrn auf David gekommen. Der neue König. Und in der Kraft dieses Geistes besiegt er Goliath. Und er weicht von Saul. Und das wirkt sich schon auf, dass er nicht mehr die Kraft hat, gegen Goliath zu kämpfen. Wenn Gottes Geist weicht, gibt es Raum für andere Geister. Ist einfach eine Tatsache. Diese anderen Geister können ganz unterschiedlich sein. Das dürfen wir systematisch wiederum nicht festlegen. Das ist individuell zu verschieden. Und wenn der Mensch sich selbst überlassen wird, ist das schon schlimm genug. Warum wird aber jetzt gesagt, ein böser Geist von Gott? Wir müssen einfach wissen, dass der Bereich des Bösen im Alten Testament den Menschen des Alten Bundes noch weithin verborgen war. Wir müssen auch wissen, dass wir selbst vom Neuen Testament über den Bereich des Bösen nur begrenzt Kunde haben. Gott schützt uns, indem er uns das Böse verbirgt. Um uns zu schützen. Und deshalb darf es an diesem Punkt keine Neugierde geben über unsere Vollmacht hinaus. Das ist schädlich. Eine weitere Bemerkung. Die Bibel hat eine monotheistische Beschreibung von Gott. Ich hätte gerade fast gesagt Gottesbild. Das ist ein ganz heikler Begriff. Die Bibel lehrt den Monotheismus, es gibt einen Gott. Die Lehre vom Monotheismus hat ein ganz großes Problem. Nämlich, warum gibt es dann das Böse? Der sogenannte Dualismus, sprich, es gibt zwei Götter, einen guten Gott und einen bösen Gott, hat es hier leichter. Der sagt, das Gute kommt von Gott und das Böse kommt vom anderen Gott, vom bösen Gott. Der Monotheismus, ein Gott, hat schwerer, wenn ein Gott ist und wenn Gott gut ist, warum ist dann das Böse? Und aus diesem Grund gibt es nicht wenige Stellen, die sagen, Gott ist zwar nicht böse, aber wenn es nur einen Gott gibt, dann, und jetzt kann man es unterschiedlich formulieren, lässt Gott das Böse zu, beziehungsweise, jetzt eine gesteigerte Formulierung, er bedient sich auch das Böse für seinen Weg, zum Beispiel im Gericht. Und in diesem Bündel von Aussagen jetzt ist diese Stelle zu verstehen. Saul hat sich von Gott losgesagt, Gott hat seinen Geist weggenommen. Und jetzt kommt nicht ein böser Geist Gottes, sondern ein böser Geist von Gott. Gott lässt einen bösen Geist zu, deren Saul wirkt. Gott sendet einen bösen Geist der an Gott wirkt. Gott beauftragt einen entsprechenden Geist. Ich würde hier bei Saul sogar die letzte Formulierung mich zu dieser sogar hindurchringen. Wir haben ähnliche Hintergründe nicht, wenn wir den Eingang des Hiob-Buches nehmen. Da haben wir ganz klar monotheistisch ein Gott. Und Satan darf nur tun, was Gott ihm zulässt. Da haben wir die Zulassung. In 1. Könige 22 haben sie die Tatsache, dass Gott das Wirken eines Lügengeistes zulässt, um Ahab zu verblenden. Dieses Handeln Gottes ist nicht willkürlich. Er tut nicht Böses, wenn er gerade Lust hat, sondern ist drin in einer Geschehensfolge, wo das Unrecht hier Sauls, 1. Könige 22, Ahabs vorausgeht. Ganz anders ist bei Hiob. Der war fromm. Aber das behandeln wir jetzt nicht. Der böse Geist, dessen Wirken Gott zulässt, ja, den er sendet, als Folge der Verwerfung, als Folge des Ungehorsams, der böse Geist hat jetzt Auswirkungen, Angst, Dunkel, Finsternis, Anfälle, Schwermut, Depressionen. Ich bin mit den Begriffen sehr vorsichtig, habe mir lange überlegt, ob ich das sagen soll. Es darf nämlich nicht der Rückschluss gezogen werden, wenn es bei jemand sowas gibt, sagen wir Depression, dann ist es ein böser Geist. Nein, es ist umgekehrt. Bei Saul wirkt sich der Entzug von Gottes Geist und die Sendung eines bösen Geistes so aus. Nicht sagen, überall wo wir ähnliche Phänomene haben, aha, böser Geist, wäre völlig falsch. Aber es spricht natürlich sehr viel dazu, dass es eine Art, vielleicht sogar Schizophrenie oder was auch immer, neurotisch, Depressionen, Epilepsie, ich weiß es nicht, das ist zu ungenau, aber diese Kategorie vermute ich. Es ist ja auch kein Dauerzustand. Nicht, wenn der böse Geist über Gott, über ihn, wenn der böse Geist von Gott über ihn kam, das war temporär, das war nicht immer. Und dann ist er ausgerastet. Es könnte natürlich auch sehr gut sein, dass diese Verfassung mit dazu beigetragen hat, nicht, dass die Knechte Sauls zu ihm sagten, du, wir holen den David vom Isai, bist du einverstanden? Er sagt, ja, hat ihn so ein bisschen im Nebenzimmer spielen hören und nachher war es wieder völlig weg, was da war in Kapitel 17, um einfach das noch einmal als Hintergrund zu schildern. Der Saul erlebt ja dann wirklich das Wechselbad der Gefühle. Wenn Gottes Geist weicht, kommt der alte Mensch mit allen Möglichkeiten zum Vorschein. Mit allen Möglichkeiten der menschlichen Tiefe. Der Mensch, der mit Gottes Geist beschenkt ist, ist auch ein gehaltener Mensch, ein bewahrter Mensch. Ein Mensch, der seine Gaben einsetzen kann, ein Mensch, dem Vertrauen möglich ist, ein Mensch, der zum Segen wird. Ein Mensch ohne Gottes Geist, jetzt darf ich so sagen, einer, der Gottes Geist hatte und ihn verliert, an dem offenbart sich die Tiefe des menschlichen Seins. Eine Art Verlorenheit auf der Erde. Und lesen Sie einmal, wenn Sie es nicht tun konnten für die Vorbereitung, wirklich die folgenden Kapitel. Es ist ja eine menschliche Tragik mit diesem Saul. Man muss ja sagen, es ist zum Heulen, um diesen Menschen, so ein zerrissener Mensch, der dann seine ganze Umwelt terrorisiert dadurch. Kinder und alles. Das ist eine Tragik. Kapitel 17 hatten wir. Ich hoffe, die Sache mit dem Geist ist hinreichend geklärt, ohne jetzt ein Referat daraus zu machen, nicht? Es steht hier noch drauf auf dem Zettel, Gott ist doch Licht und keine Finsternis ist in ihm, das ist ganz eindeutig klar. Aber die Frage, warum das Böse, wenn Gott gut ist, die wird uns verfolgen bis in die Ewigkeit. Nicht? Die kriegen wir nicht los. Warum lässt Gott eine Schlange zu, die listiger ist als alle Tiere des Feldes, um die Menschen zu versuchen? Wir kriegen diese Frage nicht los. Und ich meine auch, es gibt keine letzte Lösung. Weil wir nicht zurückkommen, wir können dann sagen, ja, da gibt es einen Satan, der ist gefallen. Wir kommen nicht, das ist nur das Problem noch ein bisschen weiter zurückverlagert. Wir kommen nicht an den letzten Grund, warum. Da kommen wir nicht hin. Also ist meine Überzeugung. Das müssen wir aushalten. Nicht? Warum macht Gott Geschöpfe so, dass sie fallen können? Kapitel 18. Zunächst geht es jetzt positiv los. Positive Beziehungen Davids zum Hause Saul. David hat Goliath besiegt. Jetzt hält er Einzug, Eingang in einer noch viel stärkeren Weise ins Königshaus. Es beginnt eine Freundschaft mit Jonathan, eine ganz innige Freundschaft. Keinen Hinweis auf eine homoerotische Beziehung, wie das immer wieder gesagt wird neuerdings. Gleichgeschlechtliche Freundschaften müssen das nicht beinhalten und können als Freundschaften ungeheuer wertvoll sein. Echte Freundschaften, wo man sich aufeinander verlassen kann, auch geistliche Freundschaften, die sich gegenseitig gestärkt haben und ermutigt haben. Und da sollte man jetzt nicht, weil das heute gerade aktuell ist, jetzt irgendwas noch eintragen, was nicht dasteht. Zunächst dann Vers 5 bis 16. Nach dem Sieg über Goliath wird David ein Offizier. Das ist klar, den muss man sich fürs Militär holen. Das hat Saul gleich erkannt. Und David ist sehr erfolgreich. Gottes Geist wirkt sich segensreich aus. Der Gehorsam wirkt sich segensreich aus. Die Berufung annehmen und leben im Gehorsam wirkt sich segensreich aus. Das dürfen wir ruhig in Anspruch nehmen. Wir sind Gesegnete des Herrn. Und das wird man auch sehen und merken. Da brauchen wir gar nicht so zurückhaltend sein. Aber Sie können nie sagen, wie es sich bei Ihnen auswirken wird. Ob sich nun das bei uns allen auswirken muss, wie bei dem Jabez aus 1. Chronik 4, Vers 10, über den wir zwei Verse in der Bibel haben, aber in der Zwischen meterweise Literatur, was ich absolut nicht verstehe, da hört es bei mir auf. So weit reicht mein Hirn nicht. Dass der Besitz gemehrt wird, das ist eine ganz andere Frage. Ob sich der Segen so auswirkt, dass wir gesund sind, dass die Gesundheit erhalten bleibt, das ist uns nicht zugesagt. Dass sich der Segen so auswirkt, dass wir vor Verfolgung verschont bleiben, das ist damit nicht gesagt. Wie Gott segnet, ist seine Sache. Aber dass Gott den segnet, der sich an ihn hält, das ist hundertprozentig sicher. Und dieser Segen wirkt sich aus auf die Menschen im Umfeld eines Segensträgers. Das ist genauso sicher. Und deshalb wird Segen selbst neutestamentlich sichtbar. Wie gesagt, nicht verrechenbar. So wie Gott es zumisst. David hat Erfolg, erfolgreicher Heerführer. Er kommt nach Hause vom Feldzug und das Volk tobt auf der Straße und die jungen Frauen kreischen, David hat 10.000 geschlagen, aber Saul nur 1.000. Und jetzt geht es los, jetzt kommt der erste Verdacht oder die erste Ahnung, die erste Sorge, da stimmt etwas nicht. Und so lesen wir in Vers 8, ihm könnte das Königtum zufallen. Der ganze Hintergrund, nicht Saul ist verworfen, es wird ein anderer kommen. Er könnte es sein, der erfolgreiche Heerführer. Und von dem Tage an sah Saul David Schäl an, Vers 9. Jetzt bin ich doch dankbar, dass ich nicht Schäl heiße. Aber für seinen Namen kann man in der Regel nichts, deshalb. David wird Schäl angesehen, neidvoll. Ganz schnell ist die innere Harmonie gestört. Und jetzt merken wir, Saul ist ein zutiefst ängstlicher Mensch geworden. Er muss überall wittern, wo kommt's her? Wer gefährdet mein Königtum? Er ist nur noch auf der Lauer. Vers 10, am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei. Für Raserei steht im Hebräischen wieder Hitnabe. Dieses Wort, das wir in 1. Könige 10 hatten, als in Verzückung sein. Und jetzt merken wir, dieses Wort beschreibt hier rein ein äußeres Erscheinungsbild, ist aber inhaltlich nicht festgelegt, kann positiv und negativ sein. Die Begeisterung durch Gottes Geist positiv kann genauso gemeint sein wie hier Sauls Raserei und er wirft den Speer auf David. Das ist interessant an diesem Wort, diese Ambivalenz in der Bedeutung. Und deshalb können wir vom Phänomen nicht zurückschließen, von der Erscheinungsform jetzt dann auch auf den Inhalt, sondern hier ist die Verzückung negativ. An auf die Philister mit ganz unterschiedlichen Kniffen. Er verspricht ihm seine Tochter, zunächst die erste, dann kriegt er später eine andere. Allerdings in Verbindung damit, dass er Kriege führt, also als Belohnung. Er lässt ihn Kriege führen gegen die Philister, verspricht ihm seine Tochter und hofft, dass er in diesen Kämpfen umkommt. Nur klappt das Ganze nicht. David überlebt diese Kämpfe und bekommt dann doch die Tochter Michal zur Frau, von dem es auch heißt, Sauls Tochter hatte David lieb. Auch das hat er wieder versucht auszunützen durch Kämpfe gegen die Philister. Aber es ist klar, die Lage ist äußerst verworren. David ist Jonathans Freund und David ist Sauls Schwiegersohn und Saul möchte ihn beseitigen. Also das ist schon eine sehr verwickelte Geschichte, auch persönlich und familiär. Kapitel 19, Jonathan rettet David. Im ersten Vers lesen wir jetzt, Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, dass er David töten wolle. Das mit den Philistern hat's nicht geklappt. Und jetzt entwickelt sich die Sache so, dass es Saul selber in die Hand nimmt. Nicht? Wir sehen hier auch, wie sich Stück für Stück Dinge entwickeln. Er selber nimmt's in die Hand. Vers 1 bis 7. Jonathan setzt sich für David ein. Jonathan sagt zu seinem Vater, was hat er dir getan? Warum willst du unschuldiges Blut vergießen? Warum willst du dich versündigen? Und dann heißt es, da hörte Saul auf die Stimme Jonathans. Also der Saul war schon inzwischen ein böser Wackelkandidat. Das war ein Auf und Ab, da war nichts gefestigt mehr. Jetzt liest er sich vom Saul, von seinem Jonathan, ja, du hast eigentlich auch recht, eine ganz unsichere Person geworden. Keine Linie mehr zwischen Hass und dem Gegenteil hin und her geworfen. Kapitel 8 bis 17. Die Stimmung bei Saul schlägt gleich wieder um, denn David hat wieder einen Krieg gewonnen und war wohl wieder Volksheld. Schlägt die Stimmung wieder um und jetzt rettet Michal den David. Die hatte ihn lieb und sie hat es mitbekommen, dass er geholt werden soll und verhilft ihm zur Flucht. Und dann ist interessant, sie legt ein Götzenbild in das Bett von Saul, einen Hausgötzen. Ja, gab's denn das in Israel? Ich habe am ersten Vormittag ausgeführt, und da gab es ja gestern auch an mich eine persönliche Rückfrage. Wir gehen ja von der biblischen Darstellung davon aus, der Glaube Israels war von Anfang an monotheistisch. Wir haben einen monotheistischen Schöpfungsbericht. Wir haben bei den Vätern den Glauben an den einen Gott. Wir haben bei Mose das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter. Das ist das klare biblische Bild. In der historischen Kritik durch die Spätdatierung dieser Texte kommt man natürlich auch zu einer anderen Interpretation im Blick auf den Monotheismus und sagt, der Monotheismus in Israel ist erst spät. Ich habe es am Montag ausgeführt. Und da hätten wir jetzt so einen Text, wo man natürlich den Anhalt annimmt, ja, die hatten doch Götter hier, die hatten ein Götterbild. Die Tochter vom Saul hat ihren Hausgötzen. Es gibt auch entsprechende Funde dazu. Was kann man als Antwort darauf sagen? Die Bibel gibt ja unzählig viele Beispiele dafür, dass Israel das, was Gott wollte, nicht umgesetzt hat. Unzählige Male ist davon die Rede, dass Israel abgefallen ist und die Ascheren und die Baalim angebetet hat. Entsprechend sind solche Stellen und entsprechende Funde natürlich selbstverständlich. Und wir müssen uns Folgendes klar machen, der Glaube ist immer in der Auseinandersetzung. Und deshalb gab es immer eine ganz große Spannweite vom reinen Glauben an Yahweh, bilderlos, zu Kombinationsmodellen bis hin zur Absage an Yahweh und der Hinkehr zu Baal. Nicht wie gerne schleicht sich das ein durch die Hintertür und der Glaube wird aufgeweicht, wird verwässert. Das spricht nicht gegen das biblische Zeugnis, sondern es zeigt uns, wie in Israel immer wieder auch Götter angebetet wurden und entsprechend haben wir die Funde archäologischer Art. Ich denke, das biblische Zeugnis ist eindeutig, der biblische Glaube ist monotheistisch, was es gelegentlich auch noch gab, das wird genauso bezeugt, dass Israel diesen Monotheismus nicht durchgehalten hat. Kapitel 19 am Ende, es ist jetzt so, dass David flieht. Und das ist hier jetzt sicherlich auch die erste Wende. David kann nicht mehr in seinem Haus bleiben, nicht mehr bei seiner Frau. David muss gehen, es ist zu weit gekommen. Und David flieht zunächst zu Samuel und das dürfte wohl auch so zu deuten sein, dass er natürlich Hilfe suchte. Rat, was soll ich tun? War ja keine leichte Situation. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Saul will mich töten. Hier geschieht dann das Gleiche noch einmal, was wir schon in 1. Samuel 10 hatten. Boten kommen von Saul, werden zu Samuel geschickt, zuletzt Saul selber. Und sie möchten den David abholen, aber Gottes Geist steckt sie an und sie kommen wieder in jene Verzückung. Und jetzt sehen wir, hier kommt der Geist Gottes über Saul. Das, was bei den Propheten geschehen ist, passiert auch mit Saul. Obwohl Saul selber eigentlich gar nicht mehr Gottes Geist hat. Ansteckende Ereignisse, hier muss man sagen, zum Schutze Davids. Aber eigentlich passt Saul nicht mehr dazu. Diese Verzückung, diese prophetische Verzückung kann über ihn kommen, obwohl er selber innerlich dazu nicht mehr dazugehört. Kapitel 20, es geht ganz schnell. Wir sind so fast an der 5-Minuten-Pause-Marke, aber die verschieben wir um 5 Minuten und dann entscheiden wir neu in 5 Minuten. 20, ein langes Kapitel über David und Jonathan. David sucht Hilfe bei Samuel, David sucht jetzt Hilfe bei Jonathan, er spricht mit ihm. Und jetzt merken Sie, die Zeit haben wir, der erste Vers nicht, da bricht es auch aus David heraus. Wir haben ja sicherlich auch viele Psalmen, Davids Klagepsalmen aus jener Zeit. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Ich habe dem Saul noch überhaupt nichts getan. Ich habe ihm den Goliath besiegt, ich habe ihm die Philister geschlagen. Was habe ich getan? Ich habe doch nichts getan. Was habe ich gesündigt vor deinem Vater? Da bricht es heraus. Die Angst um sein Leben in Vers 3, das bekannte Wort am Ende von Vers 3, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Das sieht er völlig klar. Ich bin ein Verfolgter, ich bin ein Gejagter. David und Jonathan festigen ihre Freundschaft und sie machen einen Plan. Es wird ein Fest gefeiert und David sagt, ich werde fehlen, das ist zu gefährlich. Und Jonathan soll ich ihn entschuldigen und wenn es der Saul akzeptiert, dann ist gut und wenn nicht, dann ist gefährlich für ihn. Und das geschieht dann auch die Verse 24 bis 34. Am ersten Tag, an dem David fehlt beim Fest, das verkraftet Saul noch und dann wird er langsam sauer und er wird sogar wütend gegenüber seinem Sohn. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan. Und er macht dem Jonathan deutlich, dass der Tod Davids beschlossene Sache ist. Er ist ein Kind des Todes. Am Ende dieses Kapitels, diese Botschaft wird überbracht. Sie kennen die Geschichte, Jonathan mit dem Knaben, Pfeilschießen. So weit wie er geht, war ein Zeichen für David. Und damit ist jetzt klar, die Meinung Sauls ist nicht mehr revidierbar. Wenn er mal eine gute Phase hat, dann vielleicht wieder. Aber es ist innerlich ganz verfestigt. Der Tod ist beschlossene Sache. Am Ende dieses Kapitels in Vers 41 lesen wir, und David und Jonathan, sie weinten miteinander, aber David am allermeisten. Die Berufung durch Gott führt David keinen leichten Weg. Die Berufung durch Gott bringt ihn in Widerstände. Er muss sich trennen von seinem Freund. Er muss sich trennen von seiner Frau. Er ist ein Gejagter. Menschlich ist sein Leben völlig unsicher. Ja, eigentlich ist er chancenlos. Und eingebracht hat's ihm die Berufung durch Gott. Jetzt machen wir Päusle, 5 Minuten, das heißt bis 11:19 Uhr. Ja, wir fahren fort. Mit Kapitel 21 stellt sich für David die große Frage, wie organisiere ich mein Leben unter dieser Situation? David geht zu der Priesterschaft nach Nob. Das ist jetzt hier nicht drauf, aber es ist etwa, oder ich zeige es hier, dann etwa hier bei Gibeon, nicht weit davon weg, in diesem Bereich, also gar nicht weit weg von der Residenzstadt Sauls, etwa südlich von Gibeon, hier auf der Karte. Das Schwierige an dieser Geschichte ist, dass David den Priester belügt. Der Priester hat noch nicht mitbekommen, was gelaufen ist, dachte, der David kommt im Auftrag Sauls und denkt dann, was stimmt, da stimmt was nicht, der kommt ja ganz alleine und David sagt so, ja, ich bin in geheimer Mission unterwegs, hast du mir was zu essen? Der bekommt was zu essen und dann sagt, ich brauche auch noch eine Waffe, da bekommt er ein Goliath-Schwert, das dort aufbewahrt war. Es zeigt vielleicht diese große innere Not, in der David ist, in der Angst um sein Leben, er lügt. Wir sollten gegenüber Menschen in Not immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Urteil, was ist in der Not erlaubt. Hier meine ich, macht David in der Tat einen Fehler. Es fehlt ihm auch das nötige Vertrauen. Es wird vor allem deshalb zu einem Fehler, weil seine Lüge dem Priester das Leben kostet und der ganzen Priesterschaft. Die Verse 11 folgende. David geht dann nach Gat. So groß ist die Not Davids, dass er zu den Philistern flieht. Aber die kennen ihn ja auch. Der hat ja gegen sie gekämpft. Aber da ist er deshalb auch nicht sicher. Aber man muss sich das vorstellen, wie groß die Not ist, dass David zu den Philistern geht. Dann stellt er sich wahnsinnig. Und läuft gegen die Wand und lässt den Speichel in den Bart fließen und lauter solches Zeugs. Dann sagen die Philister, oh, der spinnt, da brauchen wir nichts mehr machen. Nicht? Also wir merken, David sucht einfach, wo kann ich hin? Es zeigt das Maß der Verzweiflung. Er geht dann in die Höhle von Adulam und schart um sich eine Streifschar, auch Leute, die aus irgendeinem Grund ausgestoßen waren. Vor allem sammelt sich bei ihm seine Familie. Die Familie ist auch nicht mehr sicher. Man muss sich schon vorstellen, Saul hat sich alles überlegt, um den David zu bekommen. Da ist aber auch die Familie nicht verschont. Er bringt dann seine Familie, seine Eltern nach Moab, also ins Ausland, weil die Eltern nicht mehr sicher, die alten Eltern sind nicht mehr sicher. Und das haben wir jetzt in Kapitel 22, Vers 5. Der Prophet Gad sprach zu David, bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jaar Heret. Unter seinen Leuten ist ein Prophet. Wir hören jetzt in den nächsten Kapiteln immer mehr auch von einer neuen geistlichen Orientierung Davids. Ich vermute fast, David war auch geistlich von der Rolle. Und jetzt sortiert er sich langsam wieder auch geistlich. Nicht? Er hat den Priester belogen, er ging zu den Philistern. Der David war wirklich auch von der Rolle. Und bitte, das nehmen wir in so einer Situation nicht. Der musste sich völlig neu sortieren als Mensch, als Verfolgter, auch als Gläubiger. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, mach das oder was das. Jetzt kann er wieder, so langsam kommt er zur Besinnung und hört auch. Wo die Bergfeste ist sehr umstritten. Es ist interessant, das hebräische Wort hat Ähnlichkeiten mit dem Wort Masada. Ähnlich, es könnte natürlich sein, würde von der Richtung genau passen, nicht?
Hat seine Eltern nach Moab gebracht, hier ist Masada.
Als Bergfest, es würde gut passen. Ich habe heute meinen ausfahrbaren Stift nicht eingepackt. Aber keine Sorge, ich habe ihn noch. Ich war mal bei einem Vortrag und habe gesagt, ich habe meinen ausfahrbaren Stift verloren, meinen Zeigestock. Dann habe ich an den nächsten Tagen 2 geschenkt bekommen. Also, Sie brauchen, ich habe ihn noch. Nur nicht bei mir. Und dann haben wir in Kapitel 22 die Rache Sauls an den Priestern von Nob. Ganz brutal. Die werden alle umgebracht und Nob wird zerstört, der Ort. Was macht hier Saul? Er setzt ein Zeichen. Wer David unterstützt, dem geht's wieder Priesterschaft in Nob. Nicht einmal auf die Priester nehme ich Rücksicht. Das ist ja auch wieder so ein feines erzählerisches Element. Natürlich ist auch passiert, aber dass man das auch entsprechend erzählt. Saul befiehlt seiner Leibwache, die Priester zu töten, und die Leibwache weigert sich. Wir töten keine Priester. Und dann beauftragt er den Doeg, der ihm die Kunde überbracht hat, und der macht's dann. Ein Priester entkommt, der spielte dann auch später auch immer wieder eine Rolle bei David, Abjatar. Er flieht zu David und erzählt ihm, was war, und David wird dann bewusst, was er getan hat, und er bekennt seine Schuld. Und der Abjatar bleibt bei ihm. So endet Kapitel 22. Kapitel 23. Die Ortschaft Keilah wird von den Philistern angegriffen. Das ist alles etwa im gleichen Bereich, auch hier etwa, bei Gad. Also westlich von Gad, etwa südwestlich von Gad. Der gleichen Ecke, wo auch die Höhle war. Dieser Ort wird von den Philistern angegriffen und David befreit diesen Ort. Und interessant, er befragt vorher den Herrn, Vers 2. Da befragte David den Herrn, soll ich hinziehen? Die Antwort ist positiv. Wir merken, geistlich sortiert. Keilah wird eingenommen und David nistet sich dort ein mit seiner Streifschar. Das erfährt Saul. Und Saul kommt mit seinem Heer. David erfährt es wieder und er befragt jetzt wieder, lässt wieder den Herrn befragen durch einen Priester. Wird mich die Bevölkerung gegen Saul schützen? Und die Antwort lautet nein. Und dann geht er. Also er hat ihnen geholfen, aber sie schützen ihn nicht. Einfach jetzt ein Gejagter. Der letzte Text von diesem Abschnitt 23, David in der Wüste Sif. Es kommt nochmal zu einer schönen Begegnung mit Jonathan, Vers 16. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen zu Gott. Wäre natürlich auch eine schöne Persönlichkeitsstudie, Saul und Jonathan. Die haben sich unterschiedlich entwickelt. Das Jonathan hatte ein Ja zur Erwählung Davids und dass er König wird. Ich erinnere an ein Wort von gestern, der Jonathan hat sich mit seiner Biografie versöhnt, Saul nicht. Saul hat dagegen gewütet mit aller Macht und ist daran zugrunde gegangen. Jonathan hat es akzeptiert, die Wege Gottes und seinen Platz. Und David, du wirst der König sein, Gott hat dich erwählt, mein Vater ist verworfen, damit bin ich verworfen. Aber wenn du mal König wirst, dann denk auch an mich, wir bleiben Freunde. Wäre eine schöne Persönlichkeitsstudie, Saul und Jonathan. Überhaupt die Persönlichkeitsstudien der Bibel, die bringen sehr viel. David ist mit seiner Mannschaft in der Wüste Sif. Es wird ihm wieder verraten, er wird wieder verraten von Leuten. Und Saul kommt dann wieder mit seiner Truppe, mit seiner Armee. Und diesmal geht's ohne Kampf aus, denn die Philister fallen irgendwo wieder ins Land ein und Saul muss schnell abrücken, um das Land zu verteidigen. Wir sehen, wie unterschiedlich diese Geschichte läuft und was da alles mitspielt. Was für mich ganz beeindruckend war, war vor allem, wie das bei David nicht in Phasen verläuft, wie er immer wieder in einer neuen Situation ist. Zunächst wird es versucht, im Umkreis von Saul, dass es endgültig fehlschlägt, muss er das verlassen und dann kommt er in die tiefste Not. Und dann ist er wirklich von der Rolle und dann stabilisiert sich's langsam wieder. Und er bekommt wieder Klarheit und Kontur und Gott wird befragt und der Prophet und der Priester. Und dann klären sich die Dinge wieder. So, solange ich das nächste Manuskript suchte, können Sie sich erholen. So viel Papier, da blicke ich nicht mehr durch. So, es bleibt noch wenigstens noch ein bisschen Zeit für das Thema. Es verschiebt sich etwas, mein Plan. Wir hatten heute sehr viel Text zu besprechen. Morgen wird's besser. Nein, das war ja nicht schlecht, aber das ist ja auch, das müssen wir auch ein Stück weit annehmen, dass hier Bibel sehr ausführlich berichtet, nicht? Und wir haben es ja jetzt wirklich nur ein paar Dinge angekratzt, jeder einzelne Text gescheit ausgelegt, dann bräuchten wir für diese Woche nichts mehr als diese drei Kapitel. Wie zeigt sich Gottes Gegenwart in Zeiten des Widerstandes, der Angefochtenheit und des Preisgegebenseins? Also die Frage, Davids Situation verallgemeinert, wie gehen wir damit um? Zeiten des Widerstandes und des Preisgegebenseins können sehr unterschiedlich sein. Die Ursachen dafür können sehr unterschiedlich sein. Ich möchte aber hier unterscheiden und würde sagen, es geht um einen Widerstand von außen und um die Anfechtung von innen. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Deshalb möchte ich es zunächst allgemein besprechen und dann am Ende noch die Anfechtung von innen als eine Sondersituation beschreiben. Der Widerstand von außen, die Anfeindung, könnt ihr auch unterscheiden, Anfeindung und Anfechtung. Die Anfeindung von außen ist leichter als die Anfechtung von innen. Die Anfeindung von außen, das sind schlechte Zeiten. Die Anfechtung von innen kann mir in der besten Zeit meines Lebens widerfahren. Wo äußerlich alles fraglos gut ist, da fragt die Anfechtung nicht danach. Trotzdem ist sie schlimmer. Gewissheit des Glaubens in Zeiten der Anfeindung ist eine leichtere Situation wie Anfechtung von innen. Weil sie mich existenziell immer mehr fordert und auch meinen Glauben stärker bedroht, ist wenigstens meine Überzeugung. Aber jetzt zunächst einige allgemeine Dinge, ob es die Anfechtung heute noch reicht, das werden wir dann sehen. Für die Zeiten der Anfeindung und der Anfechtung brauchen wir zuerst und wohl vor einer solchen Situation die geistliche Klarheit, was Gott verheißen hat und was Gott nicht verheißen hat. Das ist eine notwendige Vorarbeit. Jesus hat uns, hat seiner Gemeinde nicht verheißen, dass wir ohne Anfeindung, ohne Widerstand und Verfolgung sein werden. Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir auf einer Woge des Erfolgs dahin gleiten. Der gesamtbiblische Befund zeigt, dass es immer wieder Zeiten der Anfeindung und der Anfechtung gab. Ein Josef, Israel in Ägypten, David auf dem Weg zum Königtum, Jesus gleich nach der Taufe vom Satan versucht und am Ende vor der Kreuzigung in größter Anfechtung. Paulus, der uns aufzählt, was ihm alles widerfahren ist und so weiter und so fort. Es sind auch die Worte Jesu, die die Gemeinde darauf vorbereitet, dass es Anfeindung und Anfechtung gibt. In der Welt habt ihr wörtlich Trübsal, Klipsis. Angst ist ja ein ganz schwieriger Begriff. Angst haben wir in der Regel vor etwas, was noch gar nicht da ist, und häufig ist die Angst unbegründet. Irreal. Klipsis, Trübsal ist der tatsächlich erfolgte Druck. Übrigens, das Wort Angst kommt ursprünglich von daher. Es heißt ja Enge, Beklemmung. Aber es ist bei der Trübsal nicht die psychische Angst vor etwas, was kommt oder nicht, sondern die tatsächliche Bedrängnis. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jesus selber war zu Zeiten seines Lebens, also nicht immer, aber immer wieder ein Verfolgter. Es gibt Widerstand von außen. Dieser Widerstand von außen ist für die Christen vorrangig der Widerstand gegen das Evangelium bis hin zur Verfolgung. Und es gibt den Widerstand von innen, die Anfechtung. Wenn wir es äußerlich derzeit gut haben, dürfen wir nicht vergessen, dass dies an vielen anderen Orten für viele Mitchristen nicht der Fall ist. Ein zweites. In Zeiten der Anfeindung und der Anfechtung sollten wir uns prüfen, liegt's an mir? Es gibt in der Bibel einen interessanten Zusammenhang im Zusammenhang mit der sogenannten Feindklage. Es gibt ja Klagetexte, mit denen wir uns sehr schwer tun. Klagepsalmen, nicht nur in den Psalmen, sondern auch sonst, wo die Beter über ihre Feinde von Gott das Böse erbitten. Und es ist interessant, dass gerade solche Bitten immer wieder verbunden sind. Ein oder zwei oder drei Beispiele. Jeremia 11. Jeremia 11, Vers 20. Und in dem Paralleltext Jeremia 12, Vers 3. Da lesen wir, aber du, Herr Zebaoth, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst. Und jetzt lass mich sehen, wie du ihnen vergiltst, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Oder 12,3, mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Jeremia ist angefeindet von den Dorfbewohnern seiner Heimatgemeinde, die sagen, Jeremia mit seiner Verkündigung ist für uns eine Schande, da müssen wir gucken, dass der verschwindet. Und das hat den Jeremia auch sehr tief hinabgestürzt. Und dann betet er, dass Gott ihnen vergilt. Und diese Bitte ist verbunden mit dieser Selbstprüfung. Also das ist gemeint, Herr, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst. Wenn ich gegen andere bitte, dann prüfe mein Herz, ob mein Verhalten richtig ist. Denn wenn mein Verhalten nicht richtig ist, wenn die Ursache der Anfeindung zu Recht besteht, dann ist meine Bitte gegen die Feinde gegenstandslos und dann fällt sie auf mich zurück. Und das Gleiche haben wir zum Beispiel in Psalm 139, aber noch an vielen anderen Stellen. Das ist ja dieser Psalm, der so seltsam aufgebaut ist, wo es ziemlich am Ende zur sogenannten Feindklage kommt. Psalm 139. Ach Gott, wollest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Und dann heißt es aber am Schluss, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Ist denn mein Verhalten, mein Denken, meine Motive, sind die in Ordnung? Ist es wirklich eine Anfeindung um deinetwillen oder habe ich die Motive geboten? Bin ich wirklich unschuldig oder geschieht mir die Anfeindung zurecht? War ich die Ursache? Prüfe mich in der Erkenntnis, dass unsere Selbsterkenntnis oft so schlecht ist. Und dass wir uns selber gegenüber blind sind. Und dass wir den Splitter beim anderen sehen, aber den Balken bei uns selber nicht. Deshalb, Herr, prüfe mich. Ich halte das für sehr wichtig, wenn es Anfeindungen gibt. Zu klären, warum. Wenn es Widerstand gibt, zu klären, warum. Ist es tatsächlich die Verkündigung meines Evangeliums oder sind es andere Gründe? Sind die gegen mich wegen dem Evangelium oder sind die gegen mich, weil ich mich immer so saudumm benehme? Das sollte man prüfen. Und manche sind sehr schnell dabei, sich zum Märtyrer zu machen, ohne zu sehen, dass sie selber mitschuldig sind. Selbsterkenntnis ist ganz wichtig und es ist für uns das Schwerste. Ich habe das immer wieder schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon einmal gesagt habe. Wir müssen uns das auch anthropologisch oder biologisch oder körperbaumäßig klar machen. Kein Mensch hat je sich selber richtig gesehen, auch äußerlich nicht. Jeder Blick in den Spiegel ist eine Verzerrung. Wir sehen uns selber nicht. Und deshalb tun wir uns so schwer, uns nicht nur körperlich selber zu erkennen, sondern auch in unserem Wesen. Prüfen wir uns selber, dass wir nicht etwas aufbauen, was nicht richtig ist in unserer Bewertung, sondern dass es wirklich um die eigentlichen Motive geht, dass echte Anfeindung ist und dass wir nicht durch unser Verhalten, durch Ungerechtigkeit und so weiter selber die Motivation liefern. Drittens, in schweren Zeiten die besondere Nähe Gottes suchen. Wort, Gebet, Gemeinschaft, wenn dies irgend möglich ist. Es gibt sicherlich die schwere Verfolgung, wo der Mensch auf sich selber gestellt ist. Aber es ist immer eine Gefahr, dass der Angefeindete und der Angefochtene sich zurückzieht, sich isoliert. Übrigens, wenn man sich zurückzieht, wird die Gefahr falscher Selbsterkenntnis noch vergrößert, weil das Korrektiv des Nächsten fehlt. Isolation und Vereinzelung als Gefahr von Anfechtung und Anfeindung. Vor allem ist es wichtig, dass man die Gemeinschaft sucht, aber vor allem die besondere Nähe Gottes. Und das heißt, in schweren Zeiten lebt man vor allem von Gottes Zusagen und von Gottes Verheißungen. Die ganze Bibel ist uns als Gottes Wort gegeben, aber für verschiedene Zeiten braucht man verschiedene Worte. Und ich sage das dann auch nochmal bei der Anfechtung, man muss dann nicht unbedingt das lesen, was einem das Leben noch schwerer macht. Nicht, es gibt ja Menschen, die ziehen das Schwere ganz tragisch an. Und die lesen dann auch noch gerade die Texte, die sie noch weiter nach unten ziehen. Nicht jemand, der psychisch angeschlagen ist, den darf ich nicht zu Saul, den darf ich nicht zum Saul holen. Dem muss ich etwas anderes anbieten. Sonst wird er ja noch depressiver. Nicht? Da bedarf es auch einer Weisheit. Zeiten der Anfeindung und der Anfechtung brauchen Worte der Zusage. Ich habe das kürzlich einem Menschen gesagt im persönlichen Gespräch, was er nicht mehr lesen dürfe in der Bibel zurzeit und was er lesen müsse. Ein paar Worte, an die man sich hält. Zeiten der Anfeindung und der Anfechtung brauchen oft nur das eine Wort, das mich durchträgt, Tag für Tag, und darauf ist Verlass. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dennoch bleibe ich stets an dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Fürchte dich nicht in den unzähligen Variationen der Bibel. Hilfreich können auch sein Biografien, Lebensbilder, auch die biblischen Biografien, wie Gott Menschen durchgetragen hat. Bei den biblischen Biografien oder auch bei Lebensbildern aus der Zeit der Gemeinde, da kennen wir immer das Ganze. Wenn wir drinstecken in der Situation, können wir noch nie das Ende. Und das sind hilfreiche Zeugnisse der Bibel oder Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Ich komme durch. Gott hat die durchgebracht, er wird auch mich durchbringen. Seine Verheißung hat sich schon hunderte Mal, tausende Mal erfüllt. Es wird sich auch bei mir erfüllen. Das ist eine Hilfe. In schweren Zeiten die besondere Nähe Gottes suchen, das kann auch so aussehen, dass der Mensch klagt. In der Im Bericht über David in den Samuelbüchern haben wir ja fast nichts in diese Richtung aufbewahrt. Ich habe bei Kapitel 20, Vers 1 darauf hingewiesen, da klagt David vor Jonathan, was habe ich getan? Aber wir haben Psalmen Davids aus jener Situation, da klagt er Gott. Und ich denke, es ist einfach eine Wirklichkeit, dass wir in Phasen der Anfeindung und der Anfechtung ähnliche Dinge durchleben wie David, dass wir uns auch geistlich neu sortieren müssen. Ich möchte mal sagen, das gilt vor allem, wenn man so etwas zum ersten Mal durchmacht. Nicht, also man ist neu bekehrt und schwimmt auf der Woge. Man ist entzückt. Hitnabe, ja, begeistert von Jesus, ja. Und dann kommt die erste Delle, die erste Anfechtung vielleicht oder die Anfeindung, dass einer sagt, was glaubst denn du da? Jetzt war mal recht nüchtern, bist gerade ein bisschen, jetzt komm wieder zu dir, war schon vorher auch normal. Nicht? Und dann muss ich das erste Mal vielleicht mit dem umgehen. Und da muss ich mich neu sortieren, wie das David musste. Oder wer eine tiefe geistliche innere Anfechtung erlebt zum ersten Mal, da muss man damit zurechtkommen, dass mir mein Glaube, der mir 10 Jahre selbstverständlich war oder 5 Jahre oder wie lange auch immer, unter den Füßen weggezogen wird. Und dass mir plötzlich innerlich alles fraglich wird, wie soll ich damit umgehen? Und da kann uns das Gleiche passieren wie David, dass er sich neu sortieren musste und dass ich es lernen muss, wie ich in so einer Situation umgehe, was mir gut tut und was mir nicht gut tut und was ich brauche und was mir hilft. Und wenn dann ein solcher Mensch, ein solcher Angefochtener, ein solches Tal zum ersten Mal durchlebt hat und er kommt wieder auf geistlich normal null und der Glaube wird ihm wieder zur Gewissheit und die alte Freude stellt sich wieder ein, vielleicht sogar die Begeisterung, Hitnabe. Dann hat er sehr viel gelernt und kann anderen zur Hilfe werden und hat an sich selber gelernt, wie man damit umgehen kann, auch wenn es wiederkommt. Ein viertes. In Zeiten der Anfeindung und der Anfechtung, das haben wir bei David gelernt, das Ja zum Gehorsam festhalten. Schwierige Zeiten stellen oft vor die Frage, ob man nicht durch Unrecht auch Vorteile sich verschaffen könnte. Ob man nicht den Weg der Liebe zu den Menschen verlassen könnte und Gleiches mit Gleichem vergelten. Es ist interessant, dass in der biblischen Feindklage, auch im Alten Testament, die Vergeltung immer Gott überlassen bleibt. Ja, zum Gehorsam, Jesus hat gesagt, seid ohne falsch. Gerade da, wo er die Jünger auch auf Verfolgung vorbereitet. Paulus schreibt in Römer 12, dass man sich nicht selber rächt. Das ist typisch alttestamentlich. Überlass die Rache Gottes, räche dich nicht selber. Zeiten der Anfeindung fordern uns dazu heraus, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, um des Rechtes willen, dass wir nicht schuldig werden. Fünftens, die Erfahrung von Gottes Führung und das Geschenk einer inneren Ruhe. Letzteres bezieht sich weniger auf die Anfechtung. Die Erfahrung von Gottes Führung ist ein Geschenk Gottes, das kann man gar nicht gescheit in einem Vortrag beschreiben. Man kann es bezeugen und erfahren. In der Regel erst im Rückblick. Gott hat mich auf wunderbare Weise geführt und gesegnet. Gott hat die Weichen so gestellt, dass ich hindurchgekommen bin. Auch das Geschenk einer inneren Ruhe und eines inneren Friedens. Ich spreche hier bewusst von einem Geschenk. Das können wir nicht machen. Wir können drum bitten, aber wir können es nicht machen. Das Geschenk einer inneren Ruhe und eines inneren Friedens, der aus der geschenkten Gewissheit kommt, ich stehe in meines Herrn Hand. Paulus hatte die große Gewissheit des Glaubens, die in Römer 8 zum Ausdruck kommt. Ich bin gewiss, dass mich nicht scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, meinem Herrn. Diese Gewissheit kommt, und jetzt bin ich wieder bei jener Frage, die wir gehört haben, diese Gewissheit kommt aus der Zusage des Wortes. Die kann ich mir nicht selber geben. Und diese Gewissheit macht der Heilige Geist in mir lebendig, so dass ich weiß, dieses Wort gehört mir. Und jetzt merken wir, das ist nicht die Situation der Anfechtung, das ist die Situation der Anfeindung von außen. Weil in der Anfechtung ist mir ja das gerade ungewiss geworden. Und deshalb müssen wir das unterscheiden. Und hier stehen wir staunend vor dem Wirken Gottes. Dass sich Gottes Gegenwart in mir als Gewissheit erweist, ist sein Werk. Da gibt es gar keine Möglichkeit, es zu machen. Das Einzige ist, dass wir seine Verheißung hören. Sechstens, die Hilfe von Geschwistern in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass in solchen Zeiten ganz besonders wir die Hilfe anderer brauchen. Dass wir einander ansprechen können, dass wir miteinander beten können, dass mir der andere die Gegenwart Gottes zuspricht. Das, was ich mir selber nicht sagen kann, was ich nur durch Gottes Wort empfange, das wird noch einmal besonders unterstrichen, wenn es mir ein anderer zusagt. Sei es in der Seelsorge oder in der Verkündigung. Ich brauche den Zuspruch, das, was ich mir selber nicht sagen kann, muss mir zugesprochen werden. Ich möchte ein siebtes sagen. Überzeugt sein vom Evangelium. Ich muss sagen, ich bin da etwas immer noch nachträglich angesteckt von Paulus im Philipperbrief im ersten Kapitel. Und zwar, wie Paulus dort spricht über seine Gefangenschaft. Und Paulus schreibt, diese Gefangenschaft dient dem Evangelium. Und dann teilt er den Philippern ganz ehrlich mit, dass er in dieser Situation natürlich beeinträchtigt ist. Es braucht andere, die das Evangelium verkündigen. Und da sagt er, da gibt's unterschiedliche Brüder. Da gibt es manche, die tun das in Verbundenheit mit mir und andere tun's aus Neid und Missgunst. Anfeindung. Wie geht Paulus damit um? Er sagt, was soll's, wenn nur das Evangelium verkündigt wird auf jede Weise. Da ziehe ich innerlich vor Paulus den Hut. Das halte ich für eine ungeheure Stärke, menschliche Stärke, nein, geistliche Stärke, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um des Evangeliums willen. Und das ist für Paulus die übergeordnete Größe. Das durchzieht den ganzen Philipperbrief. Für ihn war das Evangelium so was Großes und Hohes. Und da hatte alles darunter zurückzustellen. Er konnte Neid von eigentlich Brüdern ertragen. Merken wir, auch da gab's. Er konnte diesen Neid ertragen, um des Evangeliums willen. Und ich denke, das ist die Frage, das müssen wir gewinnen, diese Sicht. Und dazu dienen die guten Seiten unseres Lebens. Die guten Seiten unseres Lebens sind immer auch Vorbereitungszeiten. Da brauchen wir ein ganz hohes Licht vom Evangelium. Das kann uns gegebenenfalls in schweren Zeiten, können wir das gegebenenfalls nicht mehr erarbeiten, weil der Druck zu groß ist. Das als Leitlinie, was dient dem Evangelium? Die Rangfolge, zuerst das Evangelium und dann ich. Und das hat Paulus hier gelebt mit einer großen Überzeugung und deshalb konnte er dann dieses Wort sagen. Wie zeigt sich Gottes Gegenwart in Zeiten der Anfeindung und der Anfechtung? Liebe Geschwister, das waren nur flankierende Punkte. Denn dass sich Gottes Gegenwart zeigt in Zeiten der Anfeindung in meinem Leben und es in mir zu dieser Gewissheit kommt, ist ein Geschenk. Da können wir am Rand ein paar Punkte notieren, die uns vielleicht eine Hilfe sein können. Aber Gottes Gegenwart ist ein Geschenk. Und dass dies in mir zur Gewissheit wird und dass ich darüber zur Ruhe komme, das ist ein Geschenk Gottes. Das wirkt er durch seinen Geist an uns. Ich sage es noch einmal, wir dürfen darum bitten und wir können einzelne Schritte bedenken und berücksichtigen. Aber das ganz Große und Eigentliche, das tut Gott. Ich wünschte mir, dass uns das geschenkt würde, wie es bei Jesus war, als er im Schiff im Sturm war. Sie kennen alle die Geschichte. Und seine Jünger wussten nicht mehr, was tun. Und Jesus lag hinten im Schiff und hat geschlafen. Nicht, weil er so übermäßig müde war, sondern weil er sich geborgen wusste in Gottes Hand. Und als ihn die Jünger geweckt hatten, da hat er nicht gesagt, oh, jetzt habe ich aber gut geschlafen, habe ich gar nicht gemerkt. Sondern er sagte, ihr Kleingläubigen. Das Entscheidende ist, dass wir uns auf Gottes Verheißungen legen. Und Gottes Verheißungen festhalten und uns Gottes Verheißungen sagen lassen. Ich bete noch. Großer Gott, deine Wege mit den Menschen sind so verschieden. Du hast den David berufen und ihn dann auch in große Not gebracht. In Schwierigkeiten, wo er sein Leben neu sortieren musste, wieder neu klarkommen musste mit dir. Du kennst unseren Lebensweg. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Wir wissen auch voneinander bei weitem nicht alles, wo es uns gut geht und wo wir angefeindet und angefochten sind. Wir haben die eine Bitte, dass du uns festhältst. Und dass du uns die Gewissheit schenkst deiner Gegenwart, dass du es gut hinausführst, dass du in unserem Leben gegenwärtig bist, dass du die Dinge klärst. Und deshalb vertrauen wir uns dir an. Amen.